RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 27. Mai 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt Wunderes Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Puji Astuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo war Hauptsprecher bei der ersten Sitzung der G7-Gipfelkonferenz. Staatsoberhäupter Indonesiens und Sri Lankas erörterten die Versorgung der Eisenbahnwagen. Präsident Hof, japanische Investition im Manufakturbereich wird steigen. Indonesien wird mehrere chinesische Touristen anlocken. Indonesien und die Europäische Union erweitern die Sicherheitszusammenarbeit. Die Regierung sollte die Seegrenze mit Malaysia bestimmen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo wohnte am Freitag in Ise-Sima, Japan, der Gipfelkonferenz der Gruppe 7 bei. Er war der Hauptsprecher in der ersten Sitzung. Sein Vortrag hatte die Stabilität und die Wohlfahrt Asien zum Thema. Das Mitglied des indonesischen Präsidentschaftskommunikationsteams Ari Dwi Payana erklärte am Freitagsmorgen, dass Präsident Joko Widodo nach der ersten Sitzung mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe sich treffen werde. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi, der Staatssekretär Pratikno, der Minister für die Planung der nationalen Entwicklung Sofian Jalil, der Leiter des Kommissarats der Finanzdienstleistungsbehörde Mulyaman Hadad und der indonesische Botschafter in Japan Yusron Iza Mahendra begleitete Präsident Joko Widodo bei dem Treffen mit Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Am Ende seiner Teilnahme an dieser Gipfelkonferenz werde Präsident Joko Widodo ein Treffen mit dem französischen Präsident François Hollande führen, erklärte Ari Dwi Payana weiter. Der indonesische Präsident Joko Widodo und der Präsident aus Sri Lanka, Maithripala Sirisena, voten am Donnerstag in Nagoya, Japan, inmitten der Gipfelkonferenz der Gruppe 7, ein Treffen durch, um die Versorgung der Eisenbahnwagen zu erörtern. Außerdem erörterten die Staatsoberhäupter beider Länder auch die Zusammenarbeit, die mit dem Verband der Indischen Ozeanregion IORA zu tun hat. Inzwischen brachte Präsident Maithripala Sirisena zum Ausdruck, dass die Steigerung der Wirtschaftszusammenarbeit beider Länder sehr wichtig sei. Präsident Sirisena erwartete die Eröffnung des Flugs der stadteigenen indonesischen Fluggesellschaft Garuda nach Kolombo. In Bezug auf die Versorgung der Eisenbahnwagen werde Indonesien das Bezahlungsschema über die Exim Bank vorbereiten, sagte Präsident Joko Widodo. Bei dem Treffen erwartete Präsident Joko Widodo die Unterstützung von Sri Lanka für Indonesien als Vorsitzender der IORA.
Der indonesische Präsident Joko Widodo erwartet die Steigerung der Investitionen vor allem von der japanischen Präfektur Aichi im Industrie- und Manufakturbereich in Indonesien. Am Donnerstagabend empfing Präsident Joko Widodo während seines Besuchs in Nagoya, Japan, den Gouverneur von der Präfektur Aichi, Hideaki Omura. Bei dem Gespräch mit Hideaki Omura begrüßte Präsident Joko Widodo die Zusammenarbeit im Ausbildungsbereich zwischen der Universität der Präfektur Aichi und der staatlichen Universität Gajah Mada Yogyakarta. Während seines Besuchs im Oktober 2015 hatte Gouverneur Omura diese Zusammenarbeit unterzeichnet. Inzwischen erklärte Gouverneur Aichi, dass die Investitionen aus Aichi in den letzten 5 Jahren zweimal größer gestiegen seien. In der japanischen Präfektur Aichi wohnen fast 4.000 indonesische Staatsangehörigen. Deshalb kann man die Beziehungen zwischen den Gemeinschaften beider Länder auch steigern. Gouverneur von Aichi hofft auch, dass die stadteigene indonesische Fluggesellschaft Garuda die direkte Flugroute nach Goa auch öffnet. Die indonesische Regierung hat ein Ziel gesetzt, im Jahre 2016 2,1 Millionen chinesische Touristen anzulocken. Die indonesische Regierung hofft, dieses Ziel zu erreichen. Dies teilte der Leiter der Abteilung für Reise und den Asiatischen und Pazifischen Tourismusmarkt in dem indonesischen Tourismusministerium Taufik Nur Hidayat am Donnerstag in Bali der Presse mit, nachdem er die chinesischen Teilnehmer der Amway Conference begrüßte. Er sagte, Indonesien sei offen für die ausländischen Touristen. Die indonesische Regierung halte China für einen potenziellen Markt zur Entwicklung des indonesischen Tourismus, sagte er weiter.
Tahun 2015 lalu sudah
im Jahre 2015 kamen 1,3 Millionen Touristen aus China. In diesem Jahr setzen wir ein Ziel, mehr als 2,1 Millionen chinesischen Touristen anzulocken. Taufik Nur Hidayat erklärte weiter, dass die indonesische Regierung plane, eine direkte China-Indonesien-Flugroute zu öffnen, um 2,1 Millionen chinesische Touristen anzulocken. Außerdem werde die indonesische Regierung in Kürze das Trainingsprogramm für die chinesischsprachigen Reiseführer intensiver veranstalten. Die indonesische Regierung und die Europäische Union veranstalten am 25. Mai 2016 in Manuesiava das erste Gespräch über die Sicherheitspolitik. Dabei wurde die Erweiterung der Sicherheitszusammenarbeit erörtert. Bei einer Presseverlautbarung berichtete das indonesische Außenministerium am Donnerstag in Jakarta, dass die indonesische Delegation von der Direktorin für die interregionale Zusammenarbeit Amerikas und Europas in dem indonesischen Außenministerium, Dewi Gustina Tobing, und die Delegation der Europäischen Union von dem Leiter der Terrorismusbekämpfung der Europäischen Union, John Gard Rutter, geleitet wurde. Dieses Treffen diente dazu, die Bekämpfung des Terrorismus und des Radikalismus, die maritime Sicherheit, den Kampf gegen Drogenmissbrauch und gegen Korruption, die organisierte Kriminalität, die Friedenserhaltung und den Katastrophenschutz zu erörtern. Bei dem ersten Gespräch tauschten die beiden Seiten ihre Meinungen und Erfahrungen über verschiedene Fragen und erörterten die Zusammenarbeitsplanungen. Die Delegation der Europäischen Union setzte dieses Gespräch und betonte ihre Verpflichtung, um die konkrete Zusammenarbeit zu unterstützen. Die indonesische Regierung kann durch das indonesische Außenministerium die Seegrenze zwischen Indonesien und Malaysia bestimmen, um die Übertretungen zu verhindern, als die Fischer beider Länder die Fische fangen. Der Sekretär des regionalen Führungsrats des Indonesischen Fischerverbandes Nord-Sumatras, Fendi Pohan, sagte am Donnerstag in Medan,
das die Regierung diese Grenze zwischen Indonesien und Malaysia demnächst bestimmen müsse, damit keine Fischer mehr aus Langkat Nord-Sumatra von der malaysischen maritimen Polizei festgenommen werden. Die Fischer aus Langkat, die in der Meerenge Malaka die Fische fangen, wissen nur, dass sie in die Seegrenze anderer Länder nicht eintreten. Aber in der Tat werden sie wegen der Grenzübertretung von der malaysischen maritimen Polizei festgenommen. Die malaysische Polizei nahm ihre Boote und ihre Fische auch in Beschlag. Mit einem roten Turm auf hoher See, die diese Grenze beider Länder bezeichnet, kann man sichern, dass keine indonesischen Fischer mehr wegen der Grenzübertretung beschuldigt werden. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.156,74 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.653,20 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.488 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Die Gipfelkonferenz über die Menschlichkeit. Jedes Jahr müssen mindestens 60 Millionen Leute ihr Land verlassen und ins Ausland flüchten, um den Konflikt zu verhindern. Der Auswanderungswelle nach vermuteten die Vereinten Nationen, mindestens 130 Millionen Leute brauchen die humanitäre Hilfe. Die UN-Organisation für die Flüchtlinge, UNHCR, kann die Flüchtlingsfragen allein nicht lösen. Die Vereinten Nationen unterstützten deshalb die Weltmenschlichkeitskonferenz in Istanbul, der Türkei. 125 Stadtoberhäupter wohnten dieser Konferenz bei, die am 23. Mai 2016 stattfand. Die Türkei hatte das Interesse, Gastgeber dieser Konferenz zu werden. Die Türkei hatte das Interesse, Gastgeber dieser Konferenz zu werden. Die Türkei, die an Asien und Europa grenzt, sorgt jetzt für 2.700.000 Flüchtlinge aus Syrien. Durch diese Konferenz rief man alle Kreise in der Welt auf, die Flüchtlingsfragen gemeinsam zu lösen. Die Weltmenschlichkeitskonferenz endete am Mittwoch. Diese Konferenz empfiehlt der internationalen Gemeinschaft die konkreten Verfahren zur Bewältigung der Flüchtlingskrise in Zukunft. Einige Stadtoberhäupter riefen auch dazu auf, das Menschlichkeitssystem für die Flüchtlinge zu verbessern. Einige Länder haben schon seit jahrelang, vor allem wegen des unendlichen Bürgerkriegs in Syrien und der syrischen Flüchtlingswelle, die Menschlichkeitsgipfelkonferenz erwartet. Die globale Verpflichtung zur Behandlung dieser Menschlichkeitsfragen antwortet mindestens diese Hoffnungen. In der Tat kann man nicht nur dem ersten Land, das von den Flüchtlingen besucht wird, und der UN-Organisation für die Flüchtlinge, UNHCR, die Bewältigung des Flüchtlingsstromes übergeben. Die Industrieländer müssen auch bei der Lösung dieser Fragen helfen. Außer der humanitären Hilfe ist auch wichtig, um die Konflikte in einigen nahöstlichen Ländern und in einigen afrikanischen Ländern zu lösen. Es ist schwierig, die Flüchtlingsfragen zu lösen, wenn man die Konflikte nicht beenden kann. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di internasionale sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurswellen 15.150 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.co.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am 27. Mai statt. Wir beginnen mit dem 27. Mai 1964, an dem die Golden Gate Bridge eröffnet wurde. Sie ist eine Hängebrücke am Eingang zur Bucht von San Francisco am Golden Gate in Kalifornien und das Wahrzeichen der Stadt San Francisco und sowie die Freiheitsstatue von New York, ein Symbol der Vereinigten Staaten. Die Brücke ist 2727 Meter lang und liegt 230 Meter über dem Wasserspiegel. Die Golden Bay ist etwa 8 Kilometer lang und zwischen 1,6 und 3 Kilometer breit. Sie erhielt ihren Namen in der Zeit des großen Goldroches um 1848 und ist damit auch eine Anlehnung an den Spitznamen des Bundesstaates Kalifornien, Golden State. Jetzt kommen wir zum 27. Mai 1964, an dem der indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru verstarb. Er war ein indischer Politiker, Widerstandskämpfer und von 1947 bis 1964 erster Ministerpräsident Indiens. Bekannt auch als Pandit Nehru, wurde er von der Kongresspartei in die Position des ersten indischen unabhängigen Ministerpräsidenten gewählt. Er wurde erneut zum Ministerpräsidenten, als die Kongresspartei die ersten Wahlen 1952 gewann. Als einer der Gründer der blockfreien Bewegung war Nehru auch die wichtige Persönlichkeit in der internationalen Politik in der Ära nach dem Krieg. Der Sohn des Rechtsanwalts und reichen indischen Politikers Motilal Nehru wurde Leiter des linken Flügels des Nationalen Indischen Kongresses, als er noch jung war. Nehru war ein charismatischer, radikaler Leiter und schlug die Vollunabhängigkeit von Großbritannien vor. Im langen Kampf um die indische Unabhängigkeit wurde er zur Hauptpersönlichkeit. Nehru wurde schließlich ein Gefolgsmann der Politik von Gandhi. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 27. Mai 2006, an dem ein Erdbeben mit der Stärke 5,9 auf die Richterskala in Yogyakarta und Zentraljava ausgelöst wurde. Es zeigte sich durch die starke tektonische Beben und erfasste einige Gegenden in Zentraljava, wie unter anderem Semarang, Purworejo, Kebumen und Banyumas. Es bebte in sogar einigen Städten in der Provinz Ostjava, wie unter anderem Ngawi, Madiun, Kediri, Trenggalek, Magetan, Pacitan, Blitar, und Surabaya. Durch dieses Erdbeben sind etwa 6.230 Menschen ums Leben gekommen. höre das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt mit dem Thema Regierung erlässt Gesetzgebung zum Kinderschutz. Um die Anzahl der Gewalttaten gegen die Kinder in der Heimat unterzeichnete der indonesische Präsident Joko Widodo vorgestern offiziell die Gesetzgebung Nummer 1 von 2016 über die zweite Änderung des Gesetzes Nummer 23 von 2002 über Kinderschutz. Durch diese Gesetzgebung gibt es die Verstärkung der Strafe gegen die Täter der sexuellen Kriminalität gegen die Kinder. Präsident Joko Widodo sagte vorgestern im Merdeka Palace in Jakarta bei der Veröffentlichung dieser Gesetzgebung. Diese Gesetzgebung solle dazu beitragen, die Bedrohungen durch die angestiegenen sexuellen Gewalttaten gegen die Kinder zu bekämpfen. Der Präsident erklärte weiter, dass die sexuelle Misshandlung gegen die Kinder, die außergewöhnliche Kriminalität und den Geist der Kinder bedrohe. Die sexuelle Kriminalität habe das Leben und die Entwicklung der Kinder zerstört und die Sicherheit der Bevölkerung gestört. Präsident Joko Widodo zufolge solle diese sexuelle Misshandlung gegen die Kinder mit besonderer Weise bekämpft werden, die sie zur außergewöhnlichen Kriminalität gehöre. Präsident Joko Widodo gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Gesetzgebung den eingeschüchterten Effekt gegen die Täter der sexuellen Misshandlung gegen die Kinder bringen könnte. Inzwischen sagte der indonesische Minister für Recht und Menschenrechte, Yasona Lauli, obwohl diese Gesetzgebung erst vorgestern von Präsident Joko Widodo unterzeichnet worden sei, trete die Kastrationsstrafe automatisch in Kraft. Die Regierung werde aber dem Parlament diese Gesetzgebung weiter vermitteln, um ratifiziert zu werden. Yasona Lauli hofft, dass die Fraktionen im Parlament mit Präsident vereinbaren könnten, damit diese Gesetzgebung als Gesetz ratifiziert werden könnte. Der Minister befestigt, dass diese Gesetzgebung für die Täter des Sexuellen. Der Minister befestigt, dass diese Gesetzgebung für die Täter der sexuellen Misshandlung gegen die Kinder gelte, die ihre Aktionen seit der Geltung dieser Gesetzgebung durchführen. Andererseits sagte der Vizeleiter der Kommission für Abdul Malik Haramin, die sich mit der Religion und Sozialangelegenheiten sowie mit der Forderung der Frauen beschäftigt, er respektiere die Veröffentlichung dieser Gesetzgebung. Er bewertet, die Verstärkung der Strafe werde einen eingeschüchterten Effekt hervorrufen. Diese Strafe ist maximal die Todesstrafe, Kastrationsstrafe und das Bußgeld bis 2 Milliarden Rupiah oder 153.000 US-Dollar. Laut Abdul Malik übertrete die Kastrationsstrafe die Menschenrechte nicht, da diese Strafe durch den Rechtsprozess im Gericht verurteilt werde. Nicht alle Täter würden diese Kastrationsstrafe bekommen. Diese Strafe gelte für die Täter, die sexuelle Gewalttaten gegen die Kinder mehrmals getan hätten und den Tod der Kinder verursachen. Diese Kastrationsstrafe sollte ebenso dazu dienen, die wiederholten Gewalttaten gegen die Kinder zu bekämpfen. Andererseits sagte die Kommissionärin der Kommission für den indonesischen Kinderschutz, Erlinda, dass sie die Veröffentlichung dieser Gesetzgebung respektiere. Durch die Unterzeichnung dieser Gesetzgebung zum Kinderschutz habe Präsident Joko Widodo die Verpflichtung, die Kinder zu schützen, vor allem die sexuelle Misshandlung gegen die Kinder zu bekämpfen. Edlina zufolge hofft die Bevölkerung auf den konkreten Schritt von der Geltung dieser Gesetzgebung. Sie meint, dass die sexuelle Misshandlung gegen die Kinder die außergewöhnliche Kriminalität ist. Dafür braucht man eine besondere Maßnahme dagegen. Das war unser Programm im Blickpunkt.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo war Hauptsprecher bei der ersten Sitzung der G7-Gipfelkonferenz. Staatsoberhäupter Indonesiens und Sri Lankas erörterten die Versorgung der Eisenbahnwagen. Präsident Hof, japanische Investition im Manufakturbereich wird steigen. Indonesien wird mehrere chinesische Touristen anlocken. Indonesien und die Europäische Union erweitern die Sicherheitszusammenarbeit. Die Regierung sollte die Seegrenze mit Malaysia bestimmen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo wohnte am Freitag in Ise-Sima, Japan, der Gipfelkonferenz der Gruppe 7 bei. Er war der Hauptsprecher in der ersten Sitzung. Sein Vortrag hatte die Stabilität und die Wohlfahrt Asien zum Thema. Das Mitglied des indonesischen Präsidentschaftskommunikationsteams, Ari Dwipayana, erklärte am Freitagsmorgen, dass Präsident Joko Widodo nach der ersten Sitzung mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe sich treffen werde. Die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi, der Staatssekretär Pratikno, der Minister für die Planung der nationalen Entwicklung Sofian Jalil, der Leiter des Kommissarats der Finanzdienstleistungsbehörde Mulyaman Haddad und der indonesische Botschafter in Japan Yusron Iza Mahendra begleitete Präsident Joko Widodo bei dem Treffen mit Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Am Ende seiner Teilnahme an dieser Gipfelkonferenz werde Präsident Joko Widodo ein Treffen mit dem französischen Präsident François Hollande führen, erklärte Ari Dwipayana weiter.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.105, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reiseziele, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal laden wir Sie dazu ein, nach Banyuwangi in die Provinz Ossiava zu reisen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, das Touristendorf Banjar liegt im Amtsbezirk Licin und wurde als sehenswertes Dorf entwickelt. Die Ausdehnung der Reisfelder versonnet das Naturpanorama in diesem Touristendorf. Als Dorf am Beckfuß Ijen ist die Lage Banjar günstig. Daher fahren die Touristen, die eine Trekking-Tour auf den Ijenberg machen, über Banjar. Diese Schanze wurde von der Jugend des Spanjardorfes genutzt, eine Trekkingsroute über ihre Reisfelder zu erstellen. Mit dem Ziel, die schöne Landschaft und das Thorstendorf, wie ja schon auch in Ubud, auf Bali geschehen, zu genießen. Diese Route besteht aus drei Routen, und zwar die längste Route mit 5 Kilometern, die Route mittlere Länge und eine kurze Route. Liebe Zuhörer, vom Stadtzentrum Banyuwangi aus liegt das Banjardorf etwa 15 Kilometer entfernt. Es kann mit dem Motorrad oder Auto erreicht werden. Man kommt dabei an dem Krater Ijen vorbei. So können die Bergbesteiger des Ijen-Kraters ins Dorf Banjar in dem Augenblick vorbeikommen, nachdem sie den Ijen bestiegen haben. Wenn sie im Dorf Banjar angekommen sind, können sie die Landschaft der breiten, ausgedehnten Reisfelder in einigen Gemeinden sehen. Sie werden durch einen Fluss voneinander getrennt. In jedem Garten von Banjar gibt es Obstbäume wie Durian, Mangostano, Rambutan, junge Kokosnüsse und Muskatnuss. Dieses Obst bildet auch die Anziehungskraft des Dorfes Banjar. Das Banjardorf bietet nicht nur die breite Reisfelder aus Denu, sondern auch die Tradition zur Herstellung des Palmzuckers an. Wenn die Menschen dort die Palmbäume anschaffen, üben sie ein Ritual aus. Dabei tragen sie eine schwarze Kleidung, sprechen ein Gebet und singen ein traditionelles Lied. Durch dieses Ritual glaubt die Bevölkerung, dass die Palmbäume viel Palmsaft produzieren. Wenn sie dieses Ritual nicht ausübt, glaubt sie, dass die Palmbäume weniger produzieren. Der gewonnene Saft wird dann gekocht und zu verschiedenen Süßigkeiten und Getränken hergestellt. Sie ins Banjardorf reisen, werden Sie dazu eingeladen, eine Trekkingtour um das Dorf zu machen. Dabei können Sie sehen, wie die Bevölkerung Palmsaft abzapft. Sie können dabei auch das rituelle Tanzen und den Kochprozess besichtigen, sowie den einzigartigen Kaffee Utek mit Palmzucker trinken. Sie können auch die Süßigkeiten namens Procot, Iwel-Iwel und Kulupan Sawi kaufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Thorstendorf Banjar in Banyuwangi. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien auf Wiederhören.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über umweltfreundliche Pestizide aus der Abfall-Tabakindustrie. außer auf der Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream id.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Indonesien ist als Agrarland bekannt, weil die Mehrheit der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitet. Verschiedene Arten von Kunstdünger, chemische Krankheit und Schädlingsbekämpfungsmittel, Pestizide, sowie Samen mit hohem Kornertrag sind seit 1969 bekannt. Das Ergebnis ist, Indonesien hat die Produktivität von Nutzpflanzen erhöht, sodass die Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln gewährleistet sein kann. Im 1986 erhielt Indonesien eine Auszeichnung der Vereinten Nationen für die Ernährung und Landwirtschaft. Jedoch hat eine längere Verwendung von synthetischen Pestiziden das Potenzial, das Gleichgewicht des Ökosystems zu stören und die Umwelt zu verschmutzen, sodass sie einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, in letzter Zeit hat die Verwendung von synthetischen Pestiziden die Vor- und Nachteile aufgewiesen. Hinter seinem großen Nutzen der Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktion sind schreckliche Gefahren für das menschliche Leben verborgen. Sie bestehen in Umweltverschmutzung und Vergiftungen, die fatale Auswirkungen wie Krebs, Körperbehinderung und so weiter verursachen. Wegen der schrecklichen Gefahr erfand eine Studentengruppe der Islamischen Universität von Indonesien, Yogyakarta, Indrastri Dwi Puji Lestari, Cahyati, Rizki Nur Lestari und Marina aus der Abteilung für Chemie umweltfreundliche natürliche Pestizide, die aus Abfall-Zigarettenprodukte von übrigen Blättern und Stielen der Tabakpflanze bestehen. Eine solche Innovation entstand durch intensive Forschung des Vorteile aus Restmüll mit dem Ziel der Tabakanbauern bei der Bekämpfung der Schädlinge zu helfen. Liebe Hörerinnen und Hörer, die forschende Studentin Dwi Puji Lestari sagt, wenn der Rest der Blätter und Stiele aus Tabak extrahiert werde, produziere es Alkaloid Nikotin. Diese Substanz ist ein hochwirksames Neurotoxin, um die Insekten zu töten. Das natürliche und umweltfreundliche Pestizid stört das zentrale Nervensystem von Insekten, die dem Nikotin ausgesetzt sind. Die Rückstände dieser Pestizide zersetzen sich leicht in die Natur, sodass die Umwelt nicht verschmutzt wird. Um die Substanzen aus Tabakabfällen zu extrahieren, werden mehrere Prozesse benötigt. Erstens, die Tabakabfälle werden vorher geglättet und in einer Lösung von Methanol getränkt. Dann wird das daraus entstandene Extrakt filtriert, indem das Methanol-Lösungsmittel verdampft. Das Rohextrakt wird weiterverarbeitet und man produziert Alkaloid für die Pestizid-Lösung. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal stellen wir Ihnen die Dangdutsängerin Elia Kadam vor. Liebe Zuhörer, bevor wir Elia Kadam näher kennenlernen, hören Sie ein Dangdutlied mit dem Titel Boneka India oder Puppe aus Indien. Gute Unterhaltung. Liebe Zuhörer, die Dangdut-Musik entwickelte sich seit im Jahre 1940 in Indonesien. Diese Musik ist heute in der indonesischen Musikindustrie sehr beliebt. Die Dangdut-Musik stammt aus einer Mischung zwischen Malaysian, Indischen und Arabischen Musik. Von 1950 bis 1960 fand man die Malaysia Orchester in Jakarta, die Telilide aus Medan, North Sumatra, gespielt wurden. Dadurch in den 1970er Jahren entwickelte sich die Dangdut-Musik in Indonesien sehr ras. Danach der Dangdut-Sänger Oma Irama gründete die Dangdut-Gruppe Soneta. Die anderen bekannten Dangdut-Sänger waren Elvi Sukaisih und Arafik. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Adu Domba oder auf Deutsch gegeneinander ausspielen. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, die Dangdutmusik wird jetzt von anderer Musik wie Kronjong, Langgam, Rock und Pop, sogar Hausmusik beeinflusst. Diese Musik ist jetzt in Malaysia, Singapur, Europa und Amerika auch bekannt. Liebe Zuhörer, bevor wir uns von Inner Occident hören, Sie zwei Lieder von Elia Kadam mit dem Titel Gula Gula und Kata Bujangga. Auf Wiederhören.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internasionale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.